Tagesspiegel.
Aus Protest gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump hat Elon Musk angekündigt, eine eigene Partei zu gründen, nämlich die America Party. Damit will er den Bürgerinnen und Bürgern der Vereinigten Staaten ihre Freiheit zurückgeben. So schreibt er auf seiner Plattform X. Welche Ziele verfolgt Musk eigentlich damit? Ist das wieder nur eine fixe Idee des Tech-Milliardärs? Oder könnte er damit Donald Trump und den Republikanern tatsächlich schaden? Und welche Rolle kann eine solche Partei eigentlich im Zwei-Parteien-System der USA spielen? Über diese und weitere Fragen diskutiere ich heute mit unseren Experten. Ich freue mich sehr, dazu aus New York zu begrüßen unseren Frühaufsteher Steve Sokol. Es ist erst 6 Uhr morgens in New York. Vielen Dank, lieber Steve, dass du trotzdem mit dabei bist. Steve Sokol ist Präsident des American Council on Germany. Ich begrüße auch sehr herzlich von unserer Schwesterzeitung Handelsblatt aus der Dieter von Holzbrink Mediengruppe Sönke Iversen. Er leitet beim Handelsblatt das Ressort Investigative Recherche und ist Autor eines aktuellen Buchs über Elon Musk, nämlich Die Tesla Files, Enthüllungen aus dem Reich von Elon Musk. Und ich begrüße sehr herzlich Julius Vandeler. Er ist US-Experte und Wahlkampfberater. Julius Vandeler ist von unterwegs zugeschaltet und kann für den Ton nicht ganz garantieren. Deswegen hat er sich in der Redaktion hier einen Wingman gesucht, nämlich meinen geschätzten Kollegen Johannes Altmaier. Johannes Altmaier ist verantwortlicher Redakteur bei uns und unter anderem Autor des Newsletters Washington Weekly. Herzlich willkommen an die 4 Experten. Herzlich willkommen an Sie an den Geräten. Sie sind wie immer auch eingeladen, im Chat mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Bitte fassen Sie sich dabei kurz und wir binden das dann in unsere Diskussion ein. Sönke Iversen, ich fange mal mit Ihnen an. Sie haben sich sehr intensiv mit der Person Elon Musk befasst. Welche Ziele verfolgt er denn jetzt mit dieser Parteigründung? Ist das eine fixe Idee oder was treibt ihn da genau an?
Im Grunde ist das erstmal Rache. Er hat mehr Geld in den Wahlkampf gesteckt als irgendjemand sonst in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Also er hat dann Trump ja $300 Millionen roundabout gegeben, um ihn zum Präsidenten zu machen. Sagt auch, dass Herr Trump ohne ihn nicht Präsident geworden wäre. Und hat sich dadurch natürlich bestimmte Hoffnungen gemacht und sieht sich jetzt enttäuscht. Einerseits dadurch, dass sein Hauptanliegen, also diese Doge-Leute, das Staatsdefizit zu drücken, dass das komplett konterkariert wird durch die Big Beautiful Bill, wie Trump sie nennt. Also das Staatsdefizit sollte ja um $2 Billionen gesenkt werden. Jetzt wird es durch diese Big Beautiful Bill erstmal um Billionen Dollar erhöht. Das findet er ungehörig. Also Elon Musk spricht seit vielen Jahren über das Staatsdefizit und berechtigterweise, was das für eine Belastung für die Kinder und Kindeskinder der Amerikaner sein wird. Und jetzt, wo er mit Trump sozusagen nicht weiterkommt, will er einen Hebel suchen. Er kann nicht zurück zu den Demokraten, die hat in den letzten Jahren noch mehr verunglimpft als jetzt Herrn Trump. Und wenn er jetzt 5 oder 6 oder 7% sozusagen sichern kann, dann haben also eine dritte Partei, sowas wie bei uns die FDP lange war, dann hätten weder die Demokraten die Mehrheit noch die Republikaner, sondern am Hebel säße praktisch Elon Musk. Und das wäre eine sehr, sehr mächtige Rolle.
Steve Sokol, wie geht das denn eigentlich technisch in den USA, eine neue Partei zu gründen? Bislang hat Elon Musk zwar angekündigt, dass er eine Partei gründen möchte, aber wir haben noch keine Bestätigung von offizieller Seite gesehen, dass er es tatsächlich getan hat. Welche Schritte sind dazu erforderlich?
Genau, da sind mehrere Schritte erforderlich, um in den USA eine neue politische Partei zu gründen. Und wir haben bereits schon gesehen, dass er es angekündigt hat. Ich glaube, das hat große Wellen geschlagen am 5. Juli, als er seine neue Partei angekündigt hat und auch so ein bisschen eine Plattform vorgegeben hat. Das ist natürlich den ersten Schritt. Aber es gibt ein paar sehr wichtige Schritte. Man muss dann einen nationalen Komitee oder Ausschuss zusammenstellen und ein paar Regelungen oder Satzungen für diese nationalen Komitee aufschreiben und positionieren. Und dann muss man sich natürlich registrieren auf der Bundesebene. Und es gibt in der Tat bislang keine Registrierung, das nachzuweisen ist, von der sogenannten Federal Election Commission oder der Amt, das damit befasst ist, die über die Wahlen zu schauen. Und natürlich eine neue Partei muss ihre Finanzen regelmäßig bekannt geben und zeigen. Dann, was halt auch sehr wichtig ist, ist, dass man auf Bundesstaatsebene zuschauen muss, dass man auf alle von den Wahlzetteln steht. Und fast jeden Bundesstaat hat ihre eigene Regelung hierfür. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man eine sogenannte Ground Game in den verschiedenen Bundesstaaten spielt. Diese Schritte sind noch nicht erfolgt. Und insofern wissen wir einfach nicht, wie ernst Elon Musk es mit diese dritte Partei meint und inwiefern das Theater ist.
Mhm. Julius Vandela, nun haben wir ja ein Zwei-Parteien-System in den USA, das entweder zwischen den Demokraten oder den Republikanern entschieden wird. Welche Rolle kann eine solche neue Partei da spielen? Und es gibt auch ein paar historische Beispiele. Denken wir an Ralph Nader und Ross Perot, die durchaus mal das Zünglein an der Waage waren.
Absolut. Lass mich gleich über die sprechen, aber ich finde, was Steven gerade gesagt hat, total faszinierend. Ne? Es sind ja im Endeffekt die 50 Bundesstaaten, die haben alle ihre eigenen Regeln. Und ich habe einfach nur kurz nachgeschaut, faszinierend. So in Pennsylvania ist relativ einfach. Man braucht 2000 Unterschriften und muss noch $200 bezahlen. Ne? Das kriegt, glaube ich, Elon Musk hin, auch wenn wir uns daran erinnern, dass er die ganzen Petitionsunterschriften gerade auch in Pennsylvania quasi auch erkauft hat vor der 2024er Wahl. Aber deutlich spannender ist es zum Beispiel im Bundesstaat Georgia. Wenn wir dort reinschauen, dort sind etwa 3,7 Millionen eligible voters. Ne? Wenn wir jetzt reingucken, dann muss man in jedem der 14 unterschiedlichen electoral districts dort eben, oder congressional districts sollte ich sagen, also Wahlkreise, in den 14 Wahlkreisen muss man jeweils 20.000 Unterschriften sammeln. Das heißt, dort ist die Hürde schon deutlich höher. Auch mehr Geld muss man mit reinbringen. Das sind dann $73.000. Auch dort sollte Elon Musk wahrscheinlich nur müde lächeln. Aber man merkt schon, dieses Ground Game, das Steven gerade angesprochen hat, du brauchst wirklich eine Infrastruktur, weil einfach nur mit ein paar Tweets und ein paar Umfragen auf X, ne, kommst du wahrscheinlich nicht so weit. Aber du hast eben gerade angesprochen, Ross Perot, Ralph Nader. Ralph Nader ist wahrscheinlich das beste Beispiel, der damals gesagt hat, ich möchte jetzt eben auch kandidieren. Wir erinnern uns alle zurück an 2000. Damals ist ja George W. Bush gegen Al Gore. Al Gore natürlich der Vizepräsident unter Bill Clinton. Und dann plötzlich schauen alle runter auf Florida. Und dort sind es eben die 538 Stimmen, die dann schlussendlich den Unterschied machen. Und dort hat eben auch Ralph Nader eben signifikante Stimmenanteile eben auch von Al Gore eben auch abgezogen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum dann eben auch im Jahr 2001 George W. Bush eingeschworen wurde und eben nicht Al Gore.
Wie könnte sich das denn jetzt entwickeln, wenn wir beispielsweise mal auf die Zwischenwahlen schauen, Julius oder Steve, wenn wir die historischen Erfahrungen von Ralph Nader und Ross Perot mit einbeziehen, welche Rolle könnte Elon Musk da ganz konkret spielen? Um die Präsidentschaft selbst kann er sich ja nicht bewerben, weil er gebürtiger Südafrikaner ist, aber was kann er 2026 vielleicht bei den Zwischenwahlen erreichen?
Right, Steve.
Ja, also ich finde, es kommt darauf an, wie schnell er in die Pötte kommt sozusagen und wie stark er sich positioniert. Ich fand das, was Julius eben gesagt hat, total interessant. Ich finde es wichtig und richtig, dass wir den Vergleich machen zwischen Ralph Nader und Ross Perot, insbesondere als Third-Party-Candidates. Aber ich glaube, dass ein Versuch von Musk, wenn er das tatsächlich machen würde oder unternehmen würde, wäre sehr unterschiedlich von das, was wir bislang gesehen haben. Es wäre eine unterschiedliche Stil. Er hätte sicherlich eine unterschiedliche Infrastruktur alleine an die Tatsache, dass er X ansetzen kann und nutzen kann. Er würde eine andere Anziehungskraft haben. Und insofern ist es etwas, das wir einfach im amerikanischen politischen System bislang noch nicht gesehen haben. Er hat diese Kommunikationsmöglichkeiten mit X. Er hat natürlich auch eine gewisse Fanbase, kann man sagen. Es gibt Leute, die ihn unterstützen. Man braucht sich einfach die letzten Meinungsumfragen anzuschauen. Also von Quinnipiac zum Beispiel gab es eine neulich, wo man gesehen hat, dass er doch sehr starke Unterstützung von Republikanern hat. Und er hat natürlich die ganze Vorteile von KI, die er ansetzen kann, um aktuellen Trends besser auszuwerten und einzuschätzen.
Dazu kommt natürlich auch noch, dass 59% der Amerikaner sagen, wir wollen eine weitere Wahlmöglichkeit auch haben. Wir sind komplett unzufrieden mit den Demokraten und den Republikanern. Insgesamt, wenn man sich den Kongress anschaut, ich glaube, die sind in den Teenage-Werten, also irgendwo 12-13% Zuspruch vom Kongress. Da merkt man einfach so, die Unzufriedenheit ist gigantisch. Ich würde einen Gegenpunkt machen, einfach um hier ein bisschen Zwist reinzubringen, Stephen, und sagen, aber Ross Perot war doch auch wahnsinnig reich damals, 1992. Klar, er hat keine KI und auch keine eigene Plattform. Aber er hat immerhin 19% der Popular Vote bekommen. 19%. Mhm. Ich meine, das hat sonst noch keiner geschafft in dem Ausmaß. Und trotzdem keine einzige Electoral Vote. Und zur Erinnerung, wir brauchen natürlich 270 für alle, die zuhören, um eben auch Präsident zu werden. Und ich glaube, da zeigt sich eben auch, wie hoch dann eben diese Winner-Takes-All-Hürde auch ist. Aber darf ich die Gelegenheit nutzen und Sönke eine Frage stellen?
Wir kommen gleich dazu. Ich würde gerne Johannes noch mit ins Gespräch holen. Und zwar Thema Ex und Umfragen. Er hat ja, bevor die Parteigründung verkündet hat, eine Umfrage auf Ex gemacht. Wie aussagekräftig ist denn sowas? Also da hat er relativ breite Zustimmung in den hohen 60ern, glaube ich, bekommen. Und sind das alles seine Anhänger oder ist das repräsentativ aus seiner Sicht?
Also ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist und ich glaube nicht, dass das ein breites Meinungsbild ist, das er sich da eingeholt hat, sondern das ist seine Plattform und das sind seine Fans und seine Anhänger. Die Umfrage schiebt er, glaube ich, so ein bisschen vor, um dann diese angekündigte Parteigründung zu legitimieren und zu rechtfertigen. Das hat er ja mit dem Präsidenten so ein bisschen gemeint, dieses erratische, manchmal Übersprungshandlungen. Und ich glaube, das war einfach der Versuch, das Gesetz, das von Trump verabschiedete Gesetz oder unterschriebene Gesetz, das Big Beautiful Bill, da nochmal Volley zu nehmen und dann diese Parteigründung anzukündigen. Also es sind vor allem seine Anhänger, da sind vor allem seine Fans. Wir wissen ja alle, wie X mittlerweile aufgebaut ist, wie die X-Strukturen funktionieren. Und das sind Jugendliche, vor allem würde ich mal sagen, jugendliche Anhänger, Tech-Libertäre, die Musk unterstützen und deswegen auch das Projekt jetzt erstmal unterstützen.
Mhm. Als jemand, der die Entwicklung der sozialen Medien relativ gut beobachtet. Wie kann Musk das denn nutzen? Also es wurde ja gerade schon angesprochen, er hat den großen Vorteil, über diese Plattform zu verfügen. Welchen komparativen Vorteil könnte sie ihm denn eventuell einbringen gegenüber den anderen Kandidaten?
Also ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Vorteil ist, weil Musk natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn als politischen Akteur bezeichnen würde, aber er ist natürlich jemand, der das politische Umfeld beeinflussen kann. Und das kann er wie kein Zweiter im Jahr 2025 über X oder Twitter, wie es früher hieß. Da weiß er ganz genau, da sind die Talking Heads. Wir alle im Journalismus, sage ich jetzt mal, wollen uns natürlich davon verabschieden, wissen aber, dass es gut ist, ein Auge drauf zu haben, was für Konversationen, was für Diskussionen da ablaufen. Und das kann er nun mal komplett als seine eigene Plattform benutzen. Sollte das wirklich alles durchgehen mit der Parteigründung und sollte er es schaffen, auf Bundesebene und auf föderaler Ebene sich überall eintragen zu lassen und das machen zu können, wirklich. Also sollte dieses politische Vorhaben wirklich stattfinden, dann hat er mit X und mit der Meinungsmacht, die dahinter steckt, einen sehr, sehr großen Vorteil.
Mhm. So, Julius, du hattest eine Frage für Sönke Iversen.
Genau, Sönke, du bist ja im Endeffekt derjenige, der bei Elon Musk im Hirn drin wohnt. Du weißt genau, wie er tickt. Du hast das Psychogramm einmal komplett durchleuchtet. Meine Frage an dich ist, so, will er das wirklich? Also er hat ja gesagt, so 300 Millionen Dollar an Trump gespendet. Dann sagt er, ich werde nie wieder irgendwo politisch Geld ausgeben. Ich fokussiere mich jetzt eben auch auf Tesla. Ja, das ist ja auch massiv unter Druck und das ganze Unternehmen. Jetzt kommt er wieder und gründet eine Partei. Also das braucht ja schon auch echt langen Atem, diese ganze Organisationsstruktur aufzubauen. So, ist das jetzt einfach nur ein Strohfeuer oder hat er da wirklich Lust drauf, sich so reinzuknien und dieses gigantische Unterfangen eben auch hochzuziehen?
Es kann auch einfach eine Druckkulisse sein. Ne? Der hat ja konkrete Interessen. Der möchte Steuervorteile für seine E-Autos. Der möchte schnelle Genehmigungen für seine Mars-Expedition. All diese Sachen. Das ist das, was ihn wirklich interessiert. ein eigenes politisches Programm hat er nicht. Ne? Aber er hat halt Ideen, für die er sich sehr, sehr begeistert und dann Tag und Nacht und 7 Tage die Woche durcharbeitet und da auch keine Widerstände duldet. Ne? Den interessiert dann auch Recht und Gesetz nicht. Ne? Das sehen wir, haben wir in Amerika gesehen, das sehen wir in Grünheide, das sehen wir an vielen Stellen. Und insofern ist das nicht klar, ob er das wirklich durchzieht mit der Partei. Es mag auch sein, dass er sich einfach 4, 5, das würde ja reichen, wenn er 4, 5 Kandidaten durchkriegt in den Zwischenwahlen jetzt, die das tun, was er möchte und dann halt im entscheidenden Moment gegen den Gesetzentwurf der Republikaner stimmen, dann haben sie dann Patt. Ne? Dann wäre er derjenige, mit dem Trump verhandeln muss oder der Speaker der Republikaner verhandeln muss, um da eine Lösung zu finden. Und dann wissen wir, wie das in Amerika läuft. Das ist ja total, ne? Wenn die Frau da aus Alaska sagt, nee, macht sie auf gar keinen Fall für diesen Haushalt zu stimmen. Und dann bekommen sie da irgendwelche Hilfen für Walfänger, glaube ich, in Alaska.
Die Senatorin Lisa Murkowski.
Murkowski, genau. Mhm. Ja, dann stimmt sie halt dafür. Das ist eine Hand wäscht die andere. Ne? Und der Musk bringt sich halt jetzt in Positionen, in denen er möglichst viel Pain, also sind Pain Points sozusagen, auslösen kann. Und das ist sein Spiel. Der möchte nicht Präsident werden. Kann er ja auch gar nicht. Aber der möchte auch nicht in irgendwelchen Sitzungen rumsitzen. In der Welt von Musk, in der Unternehmenswelt, also bei Tesla und SpaceX auch, darf ein Meeting gar nicht länger als 15 Minuten dauern. Also das ist seine Attention Span. Das ist Maximum.
Steve, also etwa so lange wie so ein Parteitag in Deutschland, ja.
So, Steve?
Nee, ich wollte nur ein bisschen ergänzen zu das, was Sönke Iversen gerade gesagt hat. Weil ich finde, das, was anfangs gesagt worden ist zu diese jetzige Situation als Rache von Elon Musk, aber auch die Aufbau einer Drohkulisse, ganz, ganz richtig. Und ich würde sogar vielleicht einen Schritt weiter gehen und sagen, dass ich so ein bisschen diese Ankündigung der Neugründung eines Parteis als so einen weichen Anfang sehe, um zu sehen, wie ist die Reaktion, wie gut kann ich mich positionieren, wie kann ich Druck aufbauen, aber auch zu schauen, wenn Trump stolpert, gibt es vielleicht doch eine Bewegung, dass irgendwie eine Lücke schließen kann und dass er sich dadurch halt ein bisschen positioniert. Er hält sich alle seine Optionen offen und deswegen, genau wie Julius und ich anfangs gesagt haben, das ist eine riesige Aufgabe, wenn man diese Ground Game führen möchte. Insofern, das ist nichts, das man irgendwie mit links oder sehr kurzfristig machen kann, sondern es muss sehr weit im Voraus vorbereitet sein. Insofern, diese Positionierung jetzt zu gucken, wie ist die Reaktion? Ich glaube, das ist das, worauf Elon Musk so ein bisschen schaut. Wie reagieren die amerikanischen Wähler? Wo kann ich möglicherweise ein bisschen auf diese Wellen reiten? Und weiterhin in die Aufmerksamkeit bleiben.
Ja. Julius, direkt dazu?
Ja, direkt dazu, zu den Wählern, die reagieren. Es gibt eine YouGov-Umfrage, die jetzt gerade rausgekommen ist, vom 4. Juli bis zum 7. Juli. 1500 Leute wurden befragt. Und dort kommt eben, dass sein persönlicher Zuspruch bei 32% nur da ist. Das heißt, er liegt noch mal gut 15 Punkte unter Donald Trump, etwa dort, wo Joe Biden am Ende seiner Amtszeit war. Da sieht man einfach, wie negativ mittlerweile eben auch Elon Musk behaftet ist. Und diese Negativwerte, die gehen nach oben, je länger das Ganze dauert. Also da war wirklich der Bruch so Anfang der Amtszeit, als er dann eben auch mit in das ganze Regierungshandeln von Trump mit reingekommen ist. Das andere, was du sagst, Steven, finde ich total spannend, weil du sagst, na, es ist jetzt im Endeffekt die Remedy, die dort eben auch Elon Musk aufbaut oder die Drohkulisse. Und gleichzeitig baut ja auch Trump die gleiche Drohkulisse wieder auf. Und da ist ja auch faszinierend draufzuschauen, wie dort die Machtdynamik ist. Mit wem trifft sich Trump mittlerweile? Naja, mit Jeff Bezos. Und er spricht eben auch mit ihm über Blue Origin, also im Endeffekt dem anderen privaten Raumfahrtunternehmen. Weil die NASA, die kann ja im Endeffekt nichts mehr machen, kann ja niemand mehr ins Weltall schicken. Insofern, die haben ja quasi alles outgesourced an Elon Musk, wo, glaube ich, auch 20 Milliarden Dollar in Government Contracts mit drin sind. Und jetzt sagt natürlich auch Trump, Moment mal, wenn ich dann auch eben Elon selber dogen muss, dann muss ich möglicherweise eben auch, ich hoffe, ich bin noch da und ihr könnt mich noch sehen, wenn ich Elon Musk möglicherweise selber dogen muss, dann brauche ich eben auch die Remedy dazu und hole mir daher eben auch Sam Altman mit rein oder möglicherweise eben auch Jeff Bezos mit Blue Origin, um dann eben auch ein Gegengewicht zu Elon Musk zu haben, sollte er denn wegfallen.
Und Trump hat natürlich auch in dieser Hinsicht den längeren Hebel.
Genau, es geht, das ist die perfekte Überleitung. Ich glaube, das Wichtigste bei dieser ganzen angekündigten Parteigründung ist ja der Begriff Leverage. Also Musk will Leverage haben. Er will in den politischen Prozess eingreifen und er will all das, was in dem Gesetz, was von Trump verabschiedet worden ist, das will er bekämpfen und zwar mit dem Narrativ, das er kontrollieren will. Also darum geht's ihm. Und er hat ja nach der angekündigten Parteigründung sein Playbook hat er eigentlich schon beschrieben und offengelegt, weil er gesagt hat, er will möglicherweise bei den nächsten Wahlen, bei den Midterms oder auch bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen dann 2 bis 3 Senatorensitze und 8 bis 10 Mitglieder im Haus für seine Partei überzeugen. Und darum geht es ja. Er ist, glaube ich, nicht derjenige, der jetzt wirklich mit der Partei auf die Mehrheit zielt, sondern das ist das, was er erreichen will. Er will diese Leverage haben über den politischen Prozess mit diesen 2 bis 3 Senatoren, möglicherweise, die von den Republikanern dann rüberspringen oder von den 8 bis 10 Mitgliedern im Haus. Und das würde ja bei den sehr, sehr engen Verhältnissen im Kongress insgesamt, das wäre die entscheidende Mehrheit.
Wenn du mal auf das politische Spektrum in den USA schaust, wer könnte sich Musk denn anschließen?
Also ich habe gerade schon gesehen, das ist eine der Fragen, die schon rumgekommen sind. Natürlich, die libertäre Ausrichtung passt ja perfekt zu Peter Thiel. Also ich glaube, da hätte er einen unglaublich starken Supporter und einen unglaublich starken Vordenker, der ihm auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Fleisch an den Knochen geben kann. Ne? All das, was Musk vielleicht in seiner erratischen Art nicht immer politisch ausdrücken kann, das könnte Thiel mit einem ideologischen Unterbau nochmal unterstützen. Ich glaube aber auch, dass so ein Politiker 2020 hatte sich bei den Demokraten für die Präsidentschaftswahl beworben. Andrew Yang könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also alle, die aus diesem Umfeld kommen, Tech-Libertarians, Tech-Futurism, das könnte ich mir bei Musk sehr gut vorstellen. Also alle Menschen, die X cool finden, die Tesla cool finden, die SpaceX supporten. So in diese Richtung, glaube ich, da könnte er sich eine sehr junge Wählerschaft ranziehen.
Mhm. Sönke Iversen, direkt zu Peter Thiel. Welche Rolle spielt der Investor denn für Elon Musk? Vielleicht können Sie noch ein bisschen Hintergrund erzählen, was die beiden verbindet und wie der sich perspektivisch jetzt auch in eine solche Partei vielleicht einbringen könnte.
Ja, das ist schon sehr interessant. Die beiden waren mal Konkurrenten, also vor 30 Jahren, 20, 30 Jahren, als Peter Thiel PayPal gegründet hat. Es hieß damals noch anders, aber es wurde dann PayPal. Und Elon Musk hatte einen Konkurrenten dazu gegründet, der hieß damals schon X. Also es ging um Bezahldienste im Internet. Damals war das Internet noch in seinen Anfangsstadien. Und da haben dann die Investoren der beiden denen gesagt, ihr müsst, weil die beide Unternehmen verbrannten unendlich viel Geld. Und viel schneller, als die Investoren das Geld reinlegen wollten. Deshalb wurden sie von ihren Investoren praktisch gezwungen, zu fusionieren, um ein großes zu bilden und dann Geld zu verdienen. Und war auch Elon Musk dann der CEO, ist aber mit Hilfe von Thiel dann, da gab es einen Coup. Thiel hat mit dafür gesorgt, dass Musk praktisch aus seinem eigenen Unternehmen geschmissen wurde. Das hat ihn sehr verbittert. Insofern ist es eine schwierige Beziehung. Seither, die sprechen schon miteinander. Andererseits hat Peter Thiel wieder den J.D. Vance. Ja, praktisch, also das ist ja praktisch ein Zögling. Also der amerikanische Vizepräsident ist komplett in der Tasche von Peter Thiel. Das heißt, ich halte es für unwahrscheinlich, dass Peter Thiel jetzt mit Elon Musk zusammengeht. Dann müsste ja J.D. Vance sozusagen mitkommen. Und J.D. Vance hat sich jetzt komplett dem Trump ja verschrieben. Also das ist eine schwierige Gemengelage, aber Thiel ist natürlich auch ein ganz wichtiger Spieler in der amerikanischen Politik.
Mhm. Aber wenn ich die Demokraten bin, kommt jetzt Elon Musk mit der eigenen Partei und dann kommt auch noch Peter Thiel dazu. Das ist vielleicht so die eine Break, die eine Pause, die die Demokraten überhaupt mal brauchen, um durchatmen zu können und irgendwie wieder Momentum aufbauen zu können. Weil Ich meine, das Erste, was ich tue, ist, ich nehme die ersten 100 Millionen Dollar in Werbebudgets und erinnere komplett Amerika daran, wie Donald Trump und Elon Musk im Endeffekt die schönste Bromance hatten. Und die Werte von Donald Trump bei den Demokraten sind, glaube ich, so schlecht, dass natürlich dann auch hoffentlich keine einzigen, zumindest jetzt aus der Perspektive der Demokraten, kein einziger Demokrat rübergeht zu Elon Musk. Wenn dann auch noch Peter Thiel dazukommen würde, der sich vor 2 Wochen im New York Times Interview noch nicht wirklich sicher war, ob die Menschheit überhaupt fortbestehen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr alle das Video gesehen habt, aber es ist schwierig anzuschauen. Ne? Zwei wirklich weirde Dudes, muss man sagen, dann zusammen diese neue Partei dort unterstützen würden, da würde ich mir denken, du hast auf der einen Seite das Magerlager, auf der anderen Seite hast du die beiden, die wahrscheinlich eher vom Magerlager ziehen als jetzt von den Demokraten. Insofern wäre das möglicherweise dann auch der Aufhänger, wo die Demokraten wieder ein bisschen Fuß fassen könnten.
Julius, du bist ja Wahlkampfberater. Was wäre denn dein konkreter Ratschlag an die Demokraten jetzt? Was sollten sie jetzt sofort tun?
Jetzt sofort. Ich glaube, manchmal ist sogar das Beste, nichts zu tun. Wenn die komplette Aufmerksamkeit gerade auf den anderen liegt und die sich möglicherweise auch gerade im Selbstzerstörungsmodus befinden, einfach nur das Popcorn rauszuholen und zuzuschauen. Vor allem, die Demokraten haben ja im Moment auch niemanden, der wirklich sprechfähig ist oder auch Mehrheiten bauen kann. Insofern, ich glaube, ich würde diesen Prozess ein bisschen durchlaufen lassen. Und vielleicht noch einmal zur Erinnerung, Big Beautiful Bill ist wahnsinnig unbeliebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch unbeliebter wird. Das war meistens so bei Präsidenten, die dann eben ins Amt gekommen sind und ihre Landmark Legislation, wie wir es nennen, dann eben auch durchgesetzt haben. Barack Obama 2010 mit dem Affordable Care Act, Obamacare. Auch der war katastrophal unbeliebt. Danach 2010 die Midterm Elections. Obama hat sich komplett zerlegt. Damals war es das große Shellacking. Dasselbe gilt auch für Bill Clinton und die großen Reformen dann eben auch 93. Auch das hat erstmal zu einer gigantischen Schlappe geführt und dasselbe gilt auch für George W. Bush. Auch Trump damals, als er 2018 versucht hat, Obamacare zu repealen, also zurückzudrehen. Auch das war einer der Momente, wo dann eben auch Trump in den Midterms 2018 maßgeblich verloren hat. Und wenn die Mehrheit erstmal weg ist, dann kann Trump halt wirklich auch nur noch per Dekret regieren. Insofern, das könnte zumindest ein Aufhänger für die Demokraten zu sein, sagen, wir schauen hier bei der Selbstzerstörung zu und hoffen daraus, dass wir dann eben die Alternative werden. Nur die Alternative wird nicht reichen. Man muss schon auch noch jemanden irgendwann ins Schaufenster stellen und sagen, wo wollen wir eigentlich überhaupt hin? Aber da sehe ich im Moment die Demokraten noch weit entfernt von.
Steve, noch zu den Demokraten?
Nee, also ich stimme eigentlich alles zu, was Julius gesagt hat, zumal es gibt einfach eine Führungslücke im Moment. Das, was mir zum Teil auffällt seit der Wahl, sind zwei Fragen. Das eine ist, wo ist der Wut sozusagen unter den Demokraten? Wo ist der Unzufriedenheit? Das ist nicht so richtig zu spüren. Das war vor ein paar Wochen bei den No-Kings-Demonstrationen, die überall in den USA stattgefunden haben, dann doch ein bisschen spürbar. Aber was dazu kommt, ist einfach diese Führungslücke an der Spitze der Demokratischen Partei. Und wenn ich mit hochrangigen Demokraten rede, höre ich immer wieder, dass man immer noch die Wunden leckt von den Wahlergebnissen im letzten Jahr und deswegen noch nicht so ein bisschen weitergekommen ist. Wir haben gesehen, dass Gavin Newsom in Kalifornien so ein bisschen kleinen Aufschub bekommen hat, als Trump angefangen hat zu drohen, die Nationalgarde und dann auch die Marinen im Einsatz zu bringen in Kalifornien. Und das gibt vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass er ein Zukunftsträger innerhalb der Partei ist, weil er diese Aufmerksamkeit hat. Aber im Moment ist es schon so, dass die Magerbewegung, die Republikanische Partei, durch den Big Beautiful Bill auch in Probleme gerät, weil, wie Julius angesprochen hat, ist diese Big Beautiful Bill nicht besonders beliebt. Und ich glaube, dass die Auswirkungen vom Big Beautiful Bill auch in den kommenden Monaten sich spürbar machen werden. Die Frage ist, werden die Wählerinnen und Wähler den Einfluss von den Big Beautiful Bill erleben vor den Midterms oder erst danach? Weil es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die wirklich erst später zum Greifen kommen.
Johannes, Steve hat gerade schon die Wut angesprochen und die Auswirkungen der Big Beautiful Bill. Im Chat wurde auch nach den Auswirkungen von Doge gefragt. In Texas hat es jetzt gerade eine schreckliche Flut mit vielen Todesopfern gegeben. Und es gibt Hinweise darauf, dass der Abbau von Behörden, die nicht erfolgte Nachbesetzung von Stellen oder die systematische Entlassung auch eine Rolle gespielt haben können bei der unterlassenen Warnung der betroffenen Menschen. Könnte das backfiren, könnte das Elon Musk auf die Füße fallen, was er da mit Doge auf die Gleise gesetzt hat?
Ich glaube nicht, dass es Musk auf die Füße fallen kann, aber es fällt Trump auf die Füße, weil er durch das Gesetz und jetzt auch Texas natürlich stark in der Kritik steht. Jetzt muss man auch sagen, muss ihm da, glaube ich, auch ein bisschen Zeit geben, dass jetzt so eine Naturkatastrophe wie in Texas, dass es jetzt nicht 1:1 auf die Stellenstreichungen runtergebrochen werden kann. Ich glaube, so fair müssen wir sein im Umgang mit Trump, dass er jetzt nicht für diese über 100 Toten, glaube ich, die es in Texas gibt, verantwortlich ist. Aber für die Demokraten, die nach der Wahl ja in eine absolute Apathie und Sprachlosigkeit verfallen sind, das hat ja Julius schon beschrieben oder gerade eben in der Gruppe insgesamt, läuft es im Moment eigentlich gut. Ne? Das sind ganz unterschiedliche Gründe, die man nicht alle über einen Kamm scheren kann, aber es läuft gut. Die Aufmerksamkeit ist weg von ihnen, es ist komplett auf die Republikaner, komplett auf Trump und für die Demokraten, die können sich im Moment zurücklehnen und das Popcorn essen, was Julius gerade genannt hat, weil Sie müssen sich jetzt entscheiden, vielleicht kommen wir auch noch auf die Vorwahl in New York zu sprechen, welche Richtung die Partei sich entwickeln will, um möglicherweise mit Trump und den Republikanern umzugehen.
Sönke Iversen, wer sich nicht über die Parteigründung gefreut hat, waren die Aktionäre. Die haben sich nämlich schon relativ stark zu Wort gemeldet und auch die Aktienkurse von Musks Unternehmen sind gesunken. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen könnte Elon Musk denn erwarten, wenn er sich jetzt in dieser Weise politisch engagiert?
Ja, also eine Fortsetzung dessen, was er jetzt seit Jahresbeginn zu sagen gesehen hat. Also in den ersten 6 Wochen ist er, weil alle dachten, jetzt Elon Musk hat seine Ziele erreicht, ist in der Position, in der seine Unternehmen praktisch tabu sind für staatliche Stellen und ist genau das, was er wollte, ist passiert. Deshalb ist sein privates Vermögen auch erstmal um 170 Milliarden Euro oder Dollar gestiegen. Also das hat ihn dann katapultiert über die 400 Millionen Dollar Grenze, Milliarden Dollar Grenze. Jetzt ist der Kurs von Tesla stark gefallen, also 30% teils, weil diese ganze die Wut über die politischen Konsequenzen seines Tuns auf seine Produkte gefallen ist. Und es ist tatsächlich so, im ersten Quartal 2025 war Tesla nicht mehr profitabel mit dem Verkauf von Autos. Da war zwar noch, ich glaube, 400 Millionen Dollar oder so über dem Strich übrig, aber 600 Millionen Dollar hat Musk mit dem Verkauf von diesen CO2-Zertifikaten eingenommen. Also mit dem Verkauf von 330.000 Autos wurden unterm Strich minus 200 Millionen Dollar gemacht im ersten Quartal. Das kann sich jetzt natürlich fortsetzen, wenn Trump all seinen Leuten sagt, ihr könnt keine Teslas mehr kaufen, das ist ein Landesverräter. Hinzu kommt, dass auch in Europa er mit seinen Hitlergruß und Einsatz für die AfD und Einsatz für Neonazis in Großbritannien und gegen italienische Richter, die nur das Recht durchsetzen, da auch keine Fans gewinnt. Das kann sehr, sehr teuer werden. Und so ein Autokonzern, ja, er ist Milliardär, er ist 100- oder 200-facher Milliardär im Moment, aber so einen riesen Autokonzern zu führen, da sind die laufenden Kosten so hoch, dass das über so ein Jahr schon extrem schmerzhaft wird.
Hier im Chat kam gerade noch die Frage nach den Verbindungen zwischen Musk und der AfD. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, das ist Ironie der Geschichte tatsächlich. Es gibt keine Partei in Deutschland, die so gegen Tesla war wie die AfD. Also vom ersten Antrag, vom ersten Gerücht, dass Tesla nach Deutschland kommen solle, hat die AfD immer gesagt, das ist Teufelszeug, das kann man als deutscher Patriot nicht wollen, dass ein Amerikaner oder ein Südafrikaner mit dieser blöden Elektrotechnik gegen unsere deutschen Dieselhersteller hier antritt. War immer dagegen, Frau Weidel hat Teslas als Elektroschrott bezeichnet. Und ich glaube, niemand war mehr überrascht als die AfD, als Musk plötzlich gesagt hat, dass nur die AfD Deutschland retten kann. der AfD-Chef in Deutschland, nicht der, der Tesla-Chef in Deutschland, hat sogar gewarnt davor, die AfD zu wählen vor der Wahl in Brandenburg. Jetzt ist die AfD in Brandenburg die stärkste Partei. Allerdings hat die, haben sie jetzt auch Kreide gefressen und plötzlich sind, gibt es AfD-Politiker, die Musk den roten Teppich ausrollen wollen. Also die, die hat er sozusagen genauso gekauft wie den, den amerikanischen Präsidenten.
Steve, eine zentrale Forderung von Musk ist ja die Reduzierung des Haushaltsdefizits der Amerikaner. Hier im Chat kam auch noch die Frage dazu, könnte sich seine Partei deutlich konservativer als die Republikaner aufstellen? Kannst du das mal im politischen Spektrum etwas einordnen?
Ja, ich finde, also ja, ich finde es im Moment einfach ein bisschen schwierig einzuschätzen, genauso wie konservativ als solches diese Partei sein wird. Eine Sache steht klar und das ist eben ein Thema von Musk seit viele, viele Jahre, dass er die aktuelle Parteien und die Regierung als zu teuer oder dass die Ausgaben von der Regierung einfach viel zu hoch sind. Deswegen würde er mit Doge oder hat mit Doge diesen Einsatz genommen und will einfach, dass die Ausgaben von der Bundesregierung gekürzt sind. Aber er sieht auch beide Parteien als fehlerhaft und lückenhaft. Und ich glaube, dass wenn er tatsächlich fortfährt mit diese neue Partei, wird er gucken, wo kann er Leute abgraben. Und das ist eher in diese Richtung, wer sind diejenigen, die sich für Technologie interessieren? Wer sind diejenigen, die eine libertäre Weltanschauung oder Finanzanschauung haben? Und wie kann man einfach ein Zwischenweg finden zwischen diese beiden Parteien, aber auch mit der Reduzierung der Verantwortung und die Ausgaben von Regierungen im Allgemeinen, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Bundesstaatsebene.
Aber das ist sehr interessant, weil ich glaube, egal wie man fragt, die meisten Leute werden wahrscheinlich sagen, ja, das Defizit, das ist schon gigantisch und das wächst immer weiter und eigentlich wollen wir doch auch fiskal konservativ sein und wir sollten wie die schwäbische Hausfrau nicht über unseren Verhältnissen leben. Ich glaube, das wird erstmal jeder unterschreiben und dann sagst du, hier ist der Stift, ne? Streich bitte irgendwas raus. Wo willst du denn anfangen? Wollen wir aus dem Militärhaushalt irgendwie, aus diesen 800 Milliarden irgendwas rausstreichen? Nein, lieber nicht. Die Welt ist wahnsinnig gefährlich. Dann sagst du, okay, gut, wo ist denn überhaupt noch Discretionary Spending? Also wo können wir überhaupt ran? Und plötzlich merkst du, da ist überhaupt nichts zum Kürzen. Ne? Also dieser gigantische Haushalt in den Vereinigten Staaten, Großteil geht nicht nur dafür da, dass wir eben auch die Zinsen tilgen müssen, 11% etwa, wo niemand ran kann. Das andere ist natürlich eben auch Social Security, Medicaid. Und dort will eigentlich auch niemand dran. Trump hat jetzt probiert. Dort werden eben auch einige Leute ihre Gesundheitsversicherung verlieren. Und ich glaube, dass dafür politisch ein relativ hoher Preis zu bezahlen ist. Steven, du hast es angesprochen. Er hat smart genug gemacht zu sagen, diese Einschränkungen werden erst nach den Midterm Elections 2026 auch in Kraft treten, damit niemand vorher plötzlich merken muss, so, ich kann nicht mehr zum Arzt gehen oder zumindest bekomme ich es nicht mehr bezahlt. Aber ich glaube nicht, dass es da wirklich eine relevante Basis gibt von Leuten, die die Hand heben und sagen, ja klar, wir wollen einfach für alles weniger Geld haben. Diese Partei gibt es im Endeffekt, das sind die Libertären rund um Rand Paul, die aber auch irgendwann gemerkt haben, da ist eigentlich nichts zu holen und deshalb haben wir uns eben auch in dem ganzen MAGA-Movement mit eingegliedert.
Und das hat man auch in den ersten Wochen und ersten Monate vom Doge gesehen. Ne? Es gab einfach nicht so viel, dass man kürzen konnte.
Ja, und da, lass mich da auch direkt nochmal drauf eingehen, weil Jonas, du hast auch schon Texas angesprochen und diese furchtbaren Fluten, wo viele von den Kindern, die dort in den Sommercamps sind, ertrunken sind. Ich meine, da kann man wirklich auch eine direkte Brücke bauen. Also Elon Musk und Doge haben Leute aus dem Wetterdienst rausgeschmissen. Und da fehlen einfach auch Ressourcen, die sagen, Moment, hier zieht wirklich ein großer Sturm auf. Das könnte zumindest ein Teil gewesen sein, warum die Warnung nicht rechtzeitig rausgekommen ist. Ich würde den Demokraten dringendst empfehlen, das nicht zu überspannen, den Bogen hier, und zu sagen, im Endeffekt Trump hat Blut an den Händen oder irgendwas dergleichen. Aber ich glaube schon, dass man dann in 2 Jahren diese Werbespots auf Social Media, im Fernsehen eben auch schneiden kann und sagen kann, erstens, Elon Musk ist angetreten, um 2 Billionen rauszukürzen. Er hat es dann runter reduziert auf eine, dann noch auf 250 Milliarden, weil er einfach gemerkt hat, ich kann überhaupt nichts finden, was ich kürzen kann. Und also er ist gescheitert im Endeffekt. Und das, was er rausgeschnitten hat, das hat uns allen wirklich wehgetan und hat eben auch wirklich negative Konsequenzen mit sich gebracht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Erfolgsgeschichte ist.
Johannes, apropos Erfolgsgeschichte, du hast gerade schon das Thema Wahlen in New York angesprochen. Da gab es ja einen Überraschungserfolg. Könnte das ein Rezept für die weitere Strategie der Demokraten sein?
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch offen, weil das sind ja die Vorwahlen bei den Demokraten gewesen. Jetzt gilt New York natürlich als demokratische Hochburg. Wer da die Vorwahlen gewinnt, so war es bislang, gewinnt dann in der Regel dann am Ende auch die Wahl für den Bürgermeisterposten. Jetzt hat mit Sohan Mamdani jemand gewonnen, der wirklich, sag mal, in Richtung Linkspopulismus unterwegs ist. Also Trump auf der linken Seite, wenn man es zugespitzt formulieren möchte. Und es gibt ja innerhalb der Demokraten auch schon Widerstand gegen ihn, die sagen, wir können so jemanden Junges, der vollkommen unerfahren ist, jetzt nicht auf den Bürgermeisterposten setzen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Es ist aber in der Tat die Richtungsentscheidung, vor der die Demokraten im Moment stehen. Wollen sie eher mit einem mittezentrierten Ansatz versuchen, da die Mehrheit zu bekommen? Oder wollen sie wie Alexandria Ocasio-Cortez oder auch Bernie Sanders, die ja mit ihrer Tour sehr viele Menschen anziehen, wollen sie eher Richtung links gehen und sagen, diese Verschiebung der Gesellschaft Richtung rechts müssen wir mit einer Verschiebung der politischen Position Richtung links kontern? Da bin ich mal gespannt. Interessant in dem Zusammenhang ist ja, dass Elon Musk gesagt hat, mit seiner Partei will er 80% der Mitte abholen. Und ich glaube, dass das geradezu illusorisch ist zu sagen, dass mit seiner Partei und mit der Ausrichtung Richtung libertären Position, dass er 80% der Mitte erreichen kann.
Du hast gerade, Mamdani, erwähnt, dass es ein jüngerer Kandidat ist. Da gibt es ja durchaus auch Präzedenzfälle. Du hast schon Alexandria Ocasio-Cortez erwähnt, die auch niemand auf dem Schirm hatte. Niemand hat gedacht, dass sie in der Primary ihren Kontrahenten ausschalten könnte, aber seitdem ist sie ja auch immer wieder gewählt worden. Barack Obama war im Prinzip auch ein jüngerer Kandidat, der gegen die etablierte Hillary Clinton angetreten ist. Also vielleicht gibt es da eine neue Bewegung?
Das kann schon sein. Also wenn es um Barack Obama geht, da gebe ich das Wort gerne an Julius ab, da ist er wesentlich näher dran. Aber jetzt muss man auch die Unterscheidung machen. Alexandria Ocasio-Cortez holt natürlich diesen Wahlkreis in New York sicher nach Hause. Das ist jetzt nochmal ein Unterschied, ob man sagt, okay, sie hat sich eingesetzt für unsere Ziele, sie holt finanziell was raus für uns, wir geben ihr nochmal ein Mandat für die nächsten Jahre. Das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied zu sagen, New York jetzt wirklich als Megametropole, auch wirtschaftlich unglaublich stark. Wir wollen diese ganze Stadt mit all dem, was da dranhängt, in die Hände von einem sehr jungen, sehr linken Politiker geben, der quasi keine Erfahrung hat, wie man eine Stadt leitet. Also ich glaube, das ist nochmal was, da muss man, glaube ich, eine starke Unterscheidung treffen an dem Punkt.
In den Worten von Donald Trump, der gesagt hat, he's a Muslim communist. Ja? Also ist die Frage. Und Joe, nur um darauf einzugehen, weil du gesagt hast, Barack Obama, würde ich sagen, auch das ist kein Präzedenzfall. Auch Obama wurde damals als Muslim Communist abgetan am Anfang der Primaries und hat dann auch gewonnen. Ich glaube aber inhaltlich gibt es signifikante Unterschiede zwischen Sohan Mamdani und Barack Obama 2008.
Aber Julius und Johannes, ich glaube, dass man auf jeden Fall sagen muss, dass dieser Erfolg im Primary, im Vorwahl von Mamdani ist wirklich eine wichtige Weckanruf für die Demokratische Partei auf nationaler Ebene, dass diese progressive Flügel sich nicht zurückzieht und dass man mit denen einfach rechnen muss. Bislang gab es einige, die gedacht haben, die progressive Flügel wird ein bisschen abseits geschoben, um einen Erfolg 2028 zu haben. Aber das war auf jeden Fall ein Zeichen, dass man sie einfach nicht ignorieren kann. Und nur eine kurze zusätzliche Punkt, weil wir reden hier natürlich über eine dritte Partei auf nationaler Ebene. Ich bin gespannt, auf diese New York City-Wahl. Ich weiß nicht, wie viel man daraus ableiten kann und ablesen kann. Aber die Tatsache, dass der aktuelle Bürgermeister Eric Adams als Unabhängige kandidieren wird und dass Cuomo sagt, dass er möglicherweise auch als Unabhängige kandidieren wird. Einfach weil die Überzeugung von Momdani ist einfach nicht da.
Julius?
Ja, darf ich da noch einmal kurz rein, weil wir reden ja über Drittparteien. Und ich finde das so faszinierend, weil klar, Amerika ist wahrscheinlich die stabilste Zwei-Parteien-Dynamik, die wir auf der ganzen Welt sehen. Ich würde aber das Argument wagen und sagen, dass wir eigentlich ein längst schon Mehrparteiensystem haben. Einfach die Art und Weise, wie es ausgefochten ist, ist anders organisiert. Ich würde argumentieren, dass im Endeffekt die demokratische Primary quasi genau das wieder hergibt. Du hast eben so Leute wie AOC oder Mamdani oder auch Bernie Sanders, die eben in so einer Primary gegen die ganzen Moderaten, kann man sie nennen, oder auch traditionellen Demokraten eben auch kandidieren. Nochmal, das passiert alles unter diesem einen Zelt der Demokratischen Partei. Aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, würde man es ja mit dem deutschen politischen System vergleichen, befinden sich in der Demokratischen Partei selber alle, von irgendwie weit links außen Heidi Reicheneck bis hin zu Angela Merkel und Friedrich Merz könnten da auch noch mit drinstecken. Ne? Und das ist das Spektrum, das die Demokratische Partei, wie gesagt, unter der DNC abbildet. Und am Schluss werden halt meistens dann die Fringes, irgendwelche Leute wie Mamdani, eben auch rausgedrängt auf der nationalen Ebene. Was aber auch dazu führt, dass die Demokraten halt irgendwie lost wirken, in der Wildnis wirken, so wie es dann am Schluss auch mit der Positionierung von Angela Merkel zum Beispiel war, die ja auch versucht hat, alles abzudecken.
Aber ich würde halt auch sagen, ich stimme das zu, dass es innerhalb diesen großen Zelt diese unterschiedliche Gruppierungen gibt. Aber das sieht man auch innerhalb der Republikanischen Partei. Das kann man auch nicht vergessen. Es gibt natürlich
auch eine Frage zum Freedom Caucus, Steve. Vielleicht kannst du die noch kurz mit aufgreifen. Hier gibt es die Frage, warum braucht es überhaupt eine neue Musk-Partei? Ist der libertäre Freedom Caucus nicht, deckt er nicht schon diese Linie ab, die Musk hat?
Ich meine, es deckt natürlich vieles ab, aber es wurde nicht von Musk umarmt. Ne? Ich glaube, diese Musk-Initiative geht um Musk. Seine Partei ist um ihn formuliert und nicht unbedingt um die Interessen von die Freedom Caucus zum Beispiel abzudecken. Mhm. Vielleicht könnte ein Musk viele aus dem Freedom Caucus gewinnen und überzeugen, zu ihm rüberzukommen. Ja.
Johannes, kurz dazu, dann würde ich gerne Sönke Ivers noch.
Genau, kurz zu dem Punkt dritte Partei, weil wir uns ja gestern auch drüber unterhalten haben, wie offiziell ist denn jetzt die Parteigründung? Und ich habe vor dem Talk mich nochmal reingefuchst in das Thema und das ist ja vorhin auch schon aufgekommen. Es braucht ja die Bestätigung der FEC, der Federal Election Commission. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist die im Moment gar nicht beschlussfähig, weil es im April den Rücktritt von einem Commissioner gab. Mhm. Und es gibt da kein beschlussfähiges Quorum im Moment, sodass sie sagen könnten, die America Party ist jetzt auf nationalstaatlicher Ebene zugelassen. Das Interessante dabei ist, wer könnte diesen Commissioner bestimmen oder ersetzen? Das ist Donald Trump. Also da finde ich, das ist ganz interessant. So wird ein Schuh draus dann am Ende, dass Trump praktisch die Gründung der Partei am Ende in der Hand hält. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, und vielleicht wird es da ein bisschen realistischer, statt einer Partei, die wirklich neu gegründet werden muss, auf bundesstaatlicher Ebene könnte vielleicht auch ein Political Action Committee für die America Party viel mehr Einfluss erlangen. Und da ist, glaube ich, Julius auch der Experte, weil er da schon sehr viele Wahlkämpfe gemacht hat. Aber das fand ich sehr spannend, durch diese ganzen, ja letztlich wahrscheinlich 50 Beschränkungen, wie eine Partei in den einzelnen Bundesstaaten auftreten muss, könnte so eine Political Action Party mit letztlich unbegrenztem finanziellen Backup vielleicht mehr Wirkung entfalten, um die von Musk gewünschten Kandidatinnen und Kandidaten dann ins Parlament zu bekommen.
Julius, ich komme gleich nochmal zu dir zurück. Ich würde gerne Sönke Ivers nochmal reinholen. Und zwar mit der Gretchenfrage, die auch hier im Chat aufgekommen ist. Nämlich, wie hält es Musk denn mit der Religion? Ein wichtiger Teil der Trump-Basis sind ja die Evangelikalen. Hat Elon Musk eine Verbindung zu den Evangelikalen oder wie steht er da?
Na, der Mann ist komplett areligiös. Also da würde er kein Lager finden. Da müssen sich die Amerikaner dann auch erstmal dran gewöhnen. Wobei jetzt Donald Trump zwar mit der Bibel in der Hand rumläuft und sagt, das ist jetzt sein Lieblingsbuch, aber ist auch eher viel zu viel für ihn, ist auch nur einen Vers aus der Bibel zu zitieren zu können. Ich glaube, da kommt der Mast schon drüber weg, aber also religiös ist er auf gar keinen Fall. Er ist natürlich auch überhaupt nicht, also konservativ, was ich Ehe oder kein Sex vor der, mit Frauen, mit denen man nicht verheiratet ist. Also er hat zwar viele Kinder, 14, aber nicht mit den Frauen, mit denen er verheiratet ist. Das ist eine ganz andere Welt, in der der Mann da lebt.
Das ist ja kein Zufall, dass er so viele Kinder hat. Er verfolgt ja auch einen, ganz bewusst diesen Natalismus. Können Sie dazu noch ein paar Einordnungen sagen?
Ja, das ist so eine seltsame, das ist auch so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Er hat tatsächlich einer seiner vielen Frauen gesagt, nachdem er sie geschwängert hat, ob sie noch ein paar andere Frauen kennt, die auch bereit seien für seine Flüssigkeiten. Denn man müsste ja, sonst kommt man nicht auf Stammesgröße. Also das nennt er tatsächlich so. Der will einen eigenen Maskstamm sozusagen in die Welt setzen, um bereit zu sein für den, wenn das klingt jetzt alles komisch, aber das ist so eine Art, sich vorzubereiten, auch wenn alles untergeht, dass man da so eine Blutsverwandtschaft hat und gemeinsam da durchgeht. Außerdem ist er der Meinung, das hat er auch schon gesagt, es ist die patriotische Pflicht eines jeden Amerikaners, möglichst viele Kinder zu haben. Und es ist natürlich auch besser, wenn möglichst intelligente Kinder geboren werden, als wenn sie nicht so intelligent sind. Und da es keinen intelligenteren Menschen gibt auf dem Planeten als ihn, ist er mehr als bereit dazu, seinen Samen so weit zu verstreuen, wie es nur geht.
So, vielleicht ist das ja auch der Aufhänger, die Wählerbasis im Endeffekt erstmal zu schaffen. Du produzierst einfach eine gigantische Familie, die dich dann eben auch wählen kann. Ja.
Das mag auch sein. Ne?
Noch eine kurze Frage an Sinke Iversen zur Wirtschaftspolitik. Hier im Chat kam gerade die Frage, wie Trump eventuell wirtschaftlichen Druck auf Musk ausüben könnte. Zum Beispiel Sanktionierung seiner Unternehmen, Streichung von Staatsaufträgen.
Ja, das geht sogar viel einfacher. Er kann einfach, also Steuervorteile für Elektrofahrzeuge, ne? Wenn er das streicht, dann ist Tesla in einer richtigen Daseinskrise. Also das wäre wirklich furchtbar für Tesla. Und natürlich ist SpaceX so 99% oder so abhängig vom Staatsaufträgen. Da ist der Druck aber auch wieder andersrum. Wenn man Astronauten im Weltraum hat und die auch gerne wieder zurückbringen möchte, das kann, das hat ja Julius richtig gesagt, das kann die NASA im Moment gar nicht selbst. Könnte Musk den Spieß auch umdrehen und sagt, dann seht doch mal zu, wie ihr eure Weltraumprogramm ohne mich macht. Was dann wiederum Leute wie Steve Bannon aus dem Magerlager dazu gedrängt hat, sagen, na gut, wenn der das sagt, dann müssen wir ihn halt enteignen. Also das sind alles Diskussionen, die im Moment in Amerika laufen. Also komplett unamerikanische Enteignung von Wirtschaftsmenschen. Aber das ist die Welt, in der wir hier, oder erstmal die Amerikaner da leben, aber wir ja irgendwie auch alle mit.
Allein die letzten 15 Sekunden ist doch faszinierend. Ne? Wir reden darüber, dass der eine den anderen enteignet, weil der die Astronauten nicht mehr aus dem Weltraum zurückholt, weil eben auch Jeff Bezos, der andere Supermilliardär, noch nicht bereit ist mit Blue Origin. Ich meine, das hört sich an wie ein Science-Fiction-Film. Und jetzt fragen wir uns die ganze Zeit, wie kommt es eigentlich, dass die Demokraten überhaupt keinen Fuß auf den Boden bekommen? Nee, genau das ist der Grund, weil das viel aufregender ist, alles zu durchdenken. Natürlich ist es komplett absurd und natürlich wünschen wir uns vielleicht einfach nur einen handlungsfähigen Staat, der einfach die richtigen Dinge tut. Aber wir sind alle die letzten 30 Jahre groß geworden mit Reality-TV. Und das ist die Bromance, die zerbricht, dann eine neue Parteigründung, Raumfahrt, wir sehen Krieg und Frieden. Das ist das, was sich täglich in einem nicht 24-Stunden-Zyklus, sondern in einem minütlichen Zyklus in den USA mit den unterschiedlichsten Charakteren, mit Superreichen, mit absoluten Villains und Kriminellen einmal abspielt. Insofern, wie gesagt, wundert es mich überhaupt nicht, dass die Demokratische Partei eigentlich überhaupt nicht vorkommt.
Aber Julius und Sönke, ist das nicht auch genau das, was Musk spielt und was Trump spielen? Ich meine, es geht um Unterhaltung in manche Hinsichten. Wie kann man so viele Klicks wie möglich auf sich gerichtet haben? Wie kann man in die Aufmerksamkeit bleiben? Insofern komme ich zu das zurück, was wir anfangs gesagt haben. Ich meine, klar, man muss überlegen, wie weit könnte Elon Musk mit dieser neuen Parteigründung kommen? Aber wie ernst ist diese Unternehmen tatsächlich? Oder ist es einfach ein Versuch, von anderen Dingen abzulenken und weiterhin im Mittelpunkt zu stehen? Denn solange, dass die in Washington sich mit einer neuen Parteigründung auseinandersetzen, denken sie vielleicht nicht daran, irgendwie diese Aufträge zu reduzieren oder andersweitig auf Musks wirtschaftliche Unternehmen irgendwie einzugehen und zurückzugreifen.
Steve, eine Sache, die aus dem Trump-Umfeld durchaus mal angedeutet wurde, ist, dass man versuchen könnte, Elon Musk abzuschieben. Der ist ja kein geborener US-Bürger. Wäre das theoretisch möglich?
Ich meine, es wäre natürlich willkürlich und widersprüchlich. Entschuldigung. Gerade nachdem man den vielen Südafrikaner in das Land eingeladen hat und gesagt hat, ihr weiße Südafrikaner könnt gerne nach Amerika kommen, weil ihr hier ein besseres Leben haben könntet. Insofern weiß ich nicht, inwiefern das wirklich nur eine Drohung ist von Trump. Das auf jeden Fall, aber ob das umsetzbar ist, das glaube ich nicht. Und auch, dass im Prinzip Trump versucht, es einfach etwas unbequem für Musk zu machen.
Hier im Chat wird auch gefragt, nachdem Musk ja gar kein US-Bürger ist, kann er, kein gebürtiger US-Bürger, kann er nicht als Präsident kandidieren? Johannes, fiele dir jemand ein, der für eine solche Musk-Partei antreten könnte als Präsidentschaftskandidat?
Also, ich habe den Namen vorhin schon gesagt, Andrew Yang könnte ich mir vorstellen, der letztlich aus demselben wirtschaftlichen Umfeld kommt, aber das ist schon sehr weit gesprungen.
Ne? Er hat es ja auch schon mal versucht, für die Republikaner ist er im Vorfeld angetreten.
Für die Demokraten.
Für die Demokraten, genau.
All das, was gerade eben gesagt worden ist, ich mache mal ganz uneigennützig Werbung für den Tagesspiegel. Vor ein paar Tagen habe ich das versucht aufzuschreiben unter dem Titel House of Trump. Also es ist eine große Daily Soap, eine große Political Soap. Wir gucken dazu. Die Erfinder von House of Cards hätten sich das nicht besser ausdenken können, beziehungsweise die hätten ab einem bestimmten Zeitpunkt schon längst gesagt, jetzt wird es zu unrealistisch, das können wir nicht mehr verfilmen, das können wir nicht mehr zu Papier bringen. Das schauen wir uns an, weil wir natürlich ein bisschen fasziniert sind davon. Das ist jetzt die nächste Episode. Elon Musk und die Parteigründung, wie das am Ende ausgeht, ich weiß es wirklich nicht. Man muss auch seinen Einfluss nochmal realistisch betrachten in diesem Jahr. Was wurde darüber geschrieben und auch berichtet? Er versuchte eine Richterwahl in Wisconsin zu beeinflussen, was am Ende auch grandios gescheitert ist. Also man muss wirklich schauen, was ist einfach nur in die Welt hinausgeblasen, was ist nochmal mediale Aufmerksamkeit, die er erreichen will und was kommt am Ende wirklich politisch bei rum.
Steve, noch eine, ja? Gerne.
Ich wollte nur ganz kurz eine kleine Ergänzung machen, und zwar, Anja, vor einiger Zeit hattest du wegen die Zwischenwahlen 2026 gefragt und was für einen Einfluss Elon Musk und das America Party haben könnte. Ich persönlich glaube, dass es unwahrscheinlich ist, dass er große Wirkung mit seiner Partei haben könnte in dieser Wahlen, außer wenn wir jetzt in den kommenden Wochen, wenn nicht Monate, wirklich Aktivitäten sehen und dass er sehr, sehr schnell sich organisiert. Aber was möglich ist, ist, dass er natürlich Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen kann, genauso wie Trump es droht. Trump hat jetzt mehrmals gesagt, wenn irgendjemand gegen mich stimmt, würde ich eine sehr starke MAGA-Gegenkandidat oder Kandidatin positionieren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Musk auch versucht, für ihn interessante America Party nahen Kandidaten zu positionieren, die einfach ein bisschen ablenken von den MAGA-Bewegungen und von die Mainstream Republicans, von den Demokraten ist da nicht zu reden. Und dass er möglicherweise in ein paar Bundesstaaten, die sehr offen sind, was Independence angeht, was unabhängige Kandidaten angeht, also Bundesstaaten wie Alaska oder Arizona oder Maine, wo er versuchen könnte, einfach eine Handvoll von Kandidaten zu platzieren, um die Debatte zu dominieren, damit seine Themen dann auch von den großen Parteien mit berücksichtigt werden.
Hm. Julius, ein kurzes Schlusswort? Einen Satz sagen?
Ja. Bitte?
Ein kurzes Schlusswort?
Ganz kurz, weil wir einfach schon viel über das Geld gesprochen haben und Geld natürlich auch Einfluss und Macht, insbesondere eben auch im Wahlkampf bedeutet. Ne? Ich glaube schon, dass wenn Elon Musk reingehen würde und sagen würde, ich nehme 30, 50, 70 Milliarden Dollar, um jetzt im Endeffekt eine neue Partei zu gründen, das Geld hat er ja, dass dann dort auch, wie gesagt, möglichst schnell dann eben auch eine Welle entstehen könnte. Aber es gibt einen ganz interessanten Aspekt und das ist der Supreme Court. Der Supreme Court hat 2010 entschieden, dass Citizens United im Endeffekt sagt, dass eben Geld auch Freedom of Speech ist und jeder so viel Geld in einer Super PAC, in einer Vorfeldorganisation, eben auch in den Wahlkampf investieren kann. Der Supreme Court plant eventuell zumindest nächstes Jahr Citizens United erneut aufzuwickeln und möglicherweise auch abzuwickeln und dann eben auch zu sagen, ja, Super PACs sind so nicht mehr möglich. Und jetzt letzter Satz. Donald Trump macht jeden Monat weitere Spendengalen und nimmt viel Geld ein, die er natürlich auch seinen eigenen Kandidaten zur Verfügung stellen kann. Insofern hätten wir dann eben den einen, der auf der großen Schatulle sitzt, nämlich Donald Trump, und Elon Musk plötzlich an der Seite steht und gekniffen ist und sagt, ich bin zwar der reichste Mann der Welt, aber ich darf natürlich trotzdem nicht mehr Unsummen einfach so in den politischen Betrieb mit reingeben, weil einfach sich die Gesetze geändert haben.
Wir sind damit leider am Ende unserer Diskussion angelangt, aber bestimmt nicht am Ende des Themas. Das wird uns auch in weiteren High Noons und natürlich in der Berichterstattung des Tagesspiegels weiter beschäftigen. Ich freue mich sehr, Sie zum nächsten High Noon wieder begrüßen zu dürfen. Wir verraten Ihnen in Kürze, um welches Thema es gehen wird und wann wir uns dazu treffen. Ich danke an dieser Stelle Steve Sokol in New York, Sönke Iversen aus Düsseldorf, Julius van der Laar am Flughafen und Johannes Altmaier hier im Studio am Askanischen Platz. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Gute Besserung an unseren Audiochef Michael Reinhardt und vielen Dank an Markus Lücker, der ihn hier im Studio vertreten hat. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald.